Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elna Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen zurück. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Und ich sage jedes Mal herzlich willkommen zurück, weil wir machen weiter mit der Serie Herz.
Wir machen weiter.
Wir sind noch da.
Wir sind noch da. Ja, genau. Wir sind mittendrin, statt nur dabei.
Genau. Unser Herz schlägt für diesen Podcast.
Ja.
Wirklich. Und unser Herz schlägt dafür, dass ihr in Freiheit kommt.
Mhm. Ja.
Wir lieben es, euch zu ermutigen und zu erbauen. Und es ist so stark und ermutigend für uns, zu lesen oder zu hören, was der Podcast mit euch macht.
Ja, absolut. Und vor allem auch selber zu erleben in der Vorbereitung, was es mit uns macht. Im Sprechen allein, finde ich, kommt ja auch ganz viel Erkenntnis und öffnet sich viel. Aber auch dann im Endeffekt im Hören. Also ich liebe das auch zu hören. Und das ist einfach, es ist schon schön, muss ich sagen.
Ich möchte gerade gerne eine Geschichte kurz erzählen, die mir passiert ist. Und zwar war ich vor ein paar Tagen bei einem Lobpreisabend. Mhm. Ich wurde eingeladen von einer Freundin und da waren ganz viele Frauen. Die meisten kannte ich, nicht alle, aber die meisten. Und oftmals so im Lobpreis spricht Gott ganz, ganz, ganz viel zu mir. Manchmal das Gefühl, ich muss es ausschreiben oder ich kann die ganze Zeit das irgendwie sagen oder es kommt, es hört gar nicht auf. Manchmal ist es so ganz extrem. Und ich habe gesehen einen Tisch, so einen tiefen Tisch, wo man einfach am Boden sitzt. Und ich habe gesehen eine Gruppe von Frauen. Und die sitzen da und die Frauen haben Hunger. Die haben richtig Hunger. Und die kommen an diesen Tisch und setzen sich und haben Gemeinschaft. Sie unterhalten sich, aber sie haben auch Hunger. Mhm. Und kennst du diesen Moment als Familie, wenn man sich zusammensetzt und man war vielleicht den ganzen Tag irgendwie unterwegs und dann, keine Ahnung, Schule, Arbeit, was auch immer. Und man hat irgendwie so richtig Hunger und dann sitzt man am Tisch und das ist so viel und irgendwie sieht alles so gut aus, weil der Hunger auch so groß ist.
Ja.
Und alles ist am Tisch. Es ist nicht irgendwie am Herd, sondern wirklich auf den Tisch sind alle möglichen Speisen. Und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und dann ruft der eine, gib mir den Salat da hinten. Und dann reicht der andere den Salat. Dann ruft der andere, ich will diesen Dip da haben. Ich will das Brot haben. Ich will keine Ahnung was haben. Verstehst du, was ich meine? Und
ja, voll.
So ist so ein Durcheinander. Und alle greifen irgendwie gegenseitig. Und jeder spricht mit dem anderen. Das ist irgendwie kein Thema im Allgemeinen, sondern jeder unterhält sich mit jedem. Und es war kein Durcheinander im Negativen, sondern im Positiven.
Mhm.
Ich habe das Bild gesehen und habe gesehen, wie Gott sich daran erfreut, wenn wir genau so an seinen Tisch kommen, dass wir so einen Hunger haben und nach allem greifen wollen, aber es liegt nicht in der Nähe von uns und wir wollen aber. Deswegen müssen wir dem anderen sagen, du Hämmer, du da hinten, gib mir mal da dieses Stückchen Brot oder das Fleisch oder was auch immer.
Ja.
Und das Bild war da und Gott sagte mir, ich liebe es, wenn meine Töchter kommen, an den reich gedeckten Tisch sich hinsetzen und in Eile essen. Wenn sie so durstig und hungrig sind, dass ihr Verlangen so groß ist, dass sie durcheinander rufen, aber es ist schön, ich liebe es. Mhm. Und das war ein geistliches Bild im Sinne von auch geistliche Gaben. Ich habe so viel für euch vorbereitet, der Tisch ist voll, er ist reich gedeckt.
Mhm.
Aber ihr müsst kommen und ihr müsst wollen.
Ja, voll gut.
Und manche tatsächlich haben Hunger, aber sie trauen sich nicht zu greifen.
Mhm.
Sie trauen sich nicht laut zu werden, zu sagen, du da hinten, gib mir mal doch mal.
Mhm.
Und das habe ich dann gesehen. Und ich habe eine Traurigkeit gespürt von Jesus, der sagte, aber es ist alles da.
Mhm.
Kommt doch an den Tisch, das Essen ist bereit, so wie so eine Mutti, die gekocht hat. Die Kinder spielen draußen, dann ruft sie von innen nach draußen, Kinder, kommt essen.
Mhm.
So, ne?
Ja.
Und die rennen alle und müssen sich noch die Hände waschen, aber eigentlich würden sie sich auch gerne so hinsetzen.
Kenn ich alles.
Und genau, der Teller ist voll und du hast Appetit und du kannst das gar nicht alles schaffen, aber du hast so einen Hunger, dass der Teller so voll ist. Mhm. Und Gott liebt das.
Ja,
er
voll.
Liebt es, wenn wir nehmen und uns bedienen und auch das ergreifen.
Mhm.
Und so hatte ich halt dieses Bild von, es ist so viel da, kommt doch bitte.
Mhm.
Und ich habe gesehen, wie manche Frauen nicht gekommen sind, wie manche Frauen gesessen haben, aber sich nicht getraut haben aus Höflichkeit,
mhm.
aus einer falschen Vorstellung, wie Gott ist.
Ja.
Und irgendwie passt das gerade hierzu.
Richtig gut, richtig gut. Und darf ich das Bild noch erweitern, was ich auch schön finde? Also einmal, das wurde richtig plakativ deutlich vor meinem inneren Auge, als du das erzählt hast. Ich glaube, erst wenn dann dieser Hunger gestillt ist, haben wir auch einen Blick für den anderen nach außen. Vorher ist ja alles aufs Essen konzentriert und dass wir uns nähren. Und haben wir schon mal so den ersten Hunger gestillt? Das kennt man ja auch. So, wenn alle dann am Essen sind, na, jetzt ist so ein ganz ruhiges Essen gerade. Keiner redet, weil alle sitzen und essen. Und erst danach, bei der zweiten Welle, wenn du dir dann nochmal ein bisschen Nachschub holst, ein bisschen Nachtisch oder Salat nochmal holst oder so, dann plötzlich kommt ein ganz anderes Bewusstsein. Dann kommt der Mechanismus von Gemeinschaft und Austausch, wo du weißt, ich bin genährt, ich bin gesättigt. Und dann fällt der Austausch mit dem anderen auch viel, viel leichter. Ich sehe das am Küchentisch mit meinen Kindern genauso. Also bevor die nicht gesättigt sind, der erste Hunger gestillt ist, ist noch gar keine richtige Gemeinschaft und Austausch möglich, weil in dem Moment wirklich Hunger vordergründig ist, was auch gut ist und wichtig. Mhm. Ich denke, aber so dieses Bild von dem Tisch, finde ich voll schön von dir, hat auch noch eine zweite Ebene und die ist eben so sitzen bleiben, genießen und dann nachher wahrnehmen. Wahrnehmen, welche anderen Menschen sitzen noch mit mir da, die ich vorher nur als, hilf mir mal, gib mir mal gesehen habe. Und
so weit entfernt auch.
Richtig,
ne? Genau.
Genau. Und irgendwann diese zweite Ebene, die sagt, ich öffne mich jetzt für Gemeinschaft, für Austausch, für Miteinander. Und das kommt erst, wenn der Hunger gestillt ist. Ne?
Mhm. Ja, und jetzt, ich erzähle mal kurz weiter, ja, es ging noch weiter.
Ah, okay.
Dann haben wir das Abendmahl eingenommen und dann war eine Frau vor mir, die hat dann den Becher gehabt, hat daraus getrunken, hat an mich weitergereicht und hat dann gesagt, Jesu Blut für dich vergossen, ich habe es angenommen. Und in diesem Augenblick, während sie trinkt und mir das weiterreicht, sehe ich schon wieder ein Bild. Und ich sehe die Israeliten, wie sie das erste Mal dieses Lamm geopfert haben und dann essen und Gott sagt, wenn ihr euch vorbereitet, wenn ihr esst, dann esst schnell.
Mhm.
Denn umgürtet eure Lenden und zieht also schnell aus. Es muss schnell geschehen. Es darf nicht langsam sein. Es darf nichts übrig geblieben bleiben. Das finde ich auch so krass. Mhm. Dieser Bibelvers plötzlich war da und ich sah mich wie so zurückversetzt, als wäre ich so eine Israeliten. Ich stehe da und wir nehmen so dieses erste Opferlamm, ne, und Gemeinschaft, Abendmahl oder was heißt Abendmahl, aber dieses Essen gemeinsam. Mhm. Und in diesem Augenblick sagt Gott, umgürtet eure Lenden und esst schnell, denn ich komme bald wieder. Und ich stehe da und gucke sie an und denke mir einfach nur, okay. Und das ist so, wenn Gott mir sowas gibt, ja, ich habe in den meisten Fällen auch eine Erklärung sofort. Der Heilige Geist, der erklärt mir das sofort und ich kann das sofort auch deuten.
Mhm.
Und ich sehe das wirklich so, wie Gott sagt, ich habe euch alles gegeben. Durch meinen Sohn habt ihr alles. Das Blut ist vergossen. Es ist alles bereit. Esst schnell. Macht nicht langsam. Nehmt, was da ist. Es ist genug da. Und vor allem sah ich, wie die Israeliten durch diese Wüste gingen, wo das Wasser auch gespalten sich hat, wo sie durch die Wüste gingen. Und dann sagt Gott zu mir, die Wüste, die habe ich schon längst verlassen. Und ihr sollt euch da gar nicht drin aufhalten. Für euch ist eine ganz andere Zeit vorbereitet. Merkt ihr das denn nicht? Geht an der Wüste ganz schnell vorbei, bleibt da gar nicht stehen und setzt euch da bloß nicht hin. Das gelobte Land ist schon da, nimmt es ein,
ja,
so, ne, wo Milch und Honig fließt. Und ich stand da und habe nur gedacht, ich bin bereit, ich will und ich will alle mitnehmen.
Ja,
und alle, die den Podcast hören, ich will euch mitnehmen in dieses Land. Ja.
Boah, was für ein Eindruck. Also Ich gehe mit. Ich hab das richtig gespürt. Ich sehe das aber auch. Also wenn du das erzählst, ich kann richtig eintauchen.
Ja.
Ja und Amen.
Ja, und ich möchte irgendwie so, diese Wüste, es kann ja auch so, dieses Thema Herz kann ja wie so eine Wüste auch uns vorkommen, dass wir darin graben, dass wir stehen bleiben, dass wir so ewig lang machen. Aber Gott sagt, nein, 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 das ist nicht für euch bestimmt. Das war für die Israeliten, oder zumindest das war noch nicht mal für die, die haben sich dafür entschieden, aus Ungehorsam, aus ja, der Vertrauen, der gefehlt hat. Ne? Aber weil ihr mich vertraut, zieht los und nimmt das Land ein. Und das Herz, das ist so wie diese Schallzentrale, wie du das sagst. Boah,
Hammer.
Eine Schnelligkeit. Gott, ich habe wirklich gespürt, es ist eine Zeit der Schnelligkeit und es passiert was und es dauert nicht mehr lange und er kommt wirklich wieder. Mhm. Und sind wir bereit in dieser Zeit, in dieser Schnelligkeit zu wandeln? Und es wird es so wie, er wird Türen aufmachen, es wird schnell gehen, es wird leicht sein, es wird nicht schwer sein. Sind wir bereit? Sehen wir das eigentlich? Mhm. Wir müssen das sehen, wir müssen daran wandeln. Und deswegen sei nicht diese Frau, die sitzt und sich schämt, wirklich zuzugreifen. Greif zu. Mhm. Greif zu, was Gott für dich hat.
Mhm. Genau, voll gut.
Ja. So, jetzt kommen wir zum Thema Proklamation. Ein ganz harter Cut. Aber vielleicht hatte ich das ermutigt. Ich habe den Eindruck gehabt, ich soll es erzählen. Ja, wir proklamieren alle. Wir kennen das, proklamiere und nimm das an, proklamiere das und dann kommt die Veränderung. Und was passiert eigentlich, wenn wir proklamieren und nichts geschieht? Kenne ich.
Ja.
Ganz gut.
Ganz.
Ganz gut.
Ganz. Also ich muss sagen, ich finde, dieses ganze Thema mit dem Proklamieren hat einen Teil der Wahrheit, ist vielleicht der zweite Schritt. Würde ich sagen. Proklamieren, etwas ins Leben holen, ist in meinen Augen der zweite Schritt. Wenn du dafür keinen Raum hast, zu proklamieren und dein Raum ist voll und du sagst, ich proklamiere die Segnungen Gottes in mein Leben, du glaubst dem aber weder, noch hast du irgendwie Raum geschaffen, sondern du füllst dich mit allem möglichen Zeug, dann können wir nicht sagen, ich würde gerne all das Komische jetzt dulden und deswegen proklamiere ich jetzt irgendwie was Gutes in mein Leben und dann soll es kommen. Ne, das ist ja ähnlich, wie wir zum Beispiel sagen, boah, ich will was für meinen Körper tun, ich will meine Ernährung umstellen, ich will fitter sein. Wenn wir sagen, ich möchte etwas für meinen Körper tun und ich möchte fit sein, dann können wir nicht alles belassen, wie es vorher ist und einfach die ganze Zeit uns morgens vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin jetzt dünn, ich bin jetzt wunderschön, ich bin jetzt vital, ich bin fit, ich sehe gut aus. Wenn wir ein Ergebnis haben wollen, braucht es auch eine Sinneserneuerung, braucht es im Vorfeld auch ein Ausmisten, ein Aussortieren, damit das Proklamierte überhaupt Platz findet. Und deswegen finde ich, ist eine Proklamation eigentlich die zweite Station, die zweite Ebene. Die erste Ebene ist das vorher. Also erstens natürlich wichtig, wer bin ich in Christus? Zweitens aber, was ist gerade irgendwie momentan der Missstand, wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich möchte jetzt gerne fitter werden. Was ist der Missstand? Wo darf ich hingucken? Wo gibt es Gewohnheiten, Überzeugungen, aber auch Herzensregungen, die nicht gut sind und die mich blockieren einfach vor diesen Proklamationen, weil dann proklamiere ich einfach nur hier mit den Worten, dann plapper ich und sage, ah ja, ich proklamiere jetzt, oh, ich bin Kind Gottes, ich bin gesegnet, ich werde fit sein, ich werde alles haben. In dem Moment glaubt es aber dein Herz nicht, das heißt, das kannst du gar nicht ins Leben holen. Wenn dein Herz nicht aufnahmefähig ist für die Proklamation, sorry, das ist dann schwierig. Also Gott in seiner Gnade kann dir alles Mögliche geben, ne? Also er ist wundervoll und er gibt bereitwillig, aber eine Proklamation, die nur mit den Worten passiert, ohne mit dem Herzen das zu leben und auch diesen Weg zu gehen, finde ich schwierig.
Mhm. Boah, ich finde, das ist richtig gut, dass du das als Beispiel mit dem Sport genommen hast. Mhm. Man kann das auch ganz simpel erklären. Das neue Jahr beginnt, wir haben Vorsätze. Ich will abnehmen, ich will sportlicher werden, fitter werden, wie auch immer. Mhm. Wie lange dauert das? Ein paar Tage? Vielleicht 2 Wochen? Ja. Plötzlich ist es wieder vorbei, der Vorsatz ist hinüber, ne? Und und man fragt sich, woran lag es? Vielleicht lag es einfach daran, dass man einen falschen Glaubenssatz hat, dass Sport Mord ist. Dass Sport anstrengend ist. Sport ist Mord,
kennst du es nicht? Ja. Hab schon länger nicht gehört, deswegen dachte ich, Sport.
Aber ganz ehrlich, manchmal glauben wir das unterbewusst, Und dann proklamieren wir, indem wir quasi das, ja, das irgendwie durchsetzen möchten, aber unser Durchsetzungsvermögen hört irgendwann mal auch auf und dann sind wir müde und erschöpft und sagen, ach, die ganze Muskelkarte ist genug.
Bringt reicht, eh nichts, mache ich nicht mehr.
Bringt eh nichts. Ich habe auch nach 2 Wochen nichts gesehen, keine Veränderung, ne? Von daher,
ja.
Was soll's, ne? Mhm. Aber es ist jetzt ein bisschen lustig, ne? Aber das ist wirklich ein gutes Beispiel. Man hat Vorsätze und dann sind die auf einmal verschwunden und irgendwann mal so im Juni denkst du, ja, da war doch mal was, irgendwann mal am Anfang des Jahres, hatte ich doch mal so einen Vorsatz und am, weißt du, im Dezember dann, wenn wieder das nächste Jahr beginnt, hat man denselben Vorsatz und man merkt gar nicht, dass man einfach wirklich falsche Glaubenssätze hat, ja. Dass man genau. Wirklich glaubt, Sport ist, keine Ahnung, anstrengend, Sport ist schwer, weiß ich nicht was, Sport ist Mord, ja, könnte sein. Und ich finde, das ist so ähnlich wie bei der Proklamation.
Richtig.
Dein Herz glaubt es gar nicht, dass dir das und das zusteht, dass Gott das und das schon bereits für dich getan hat am Kreuz. Aber du proklamierst es und dann heißt es, weil ich es nicht sehe, dann muss das alles Blödsinn sein und das ist eine Irrlehre und das ist alles Humbug und alles über Bord werfen, so, ne? Und wieder zum Alten. Aber dabei hast du es gar nicht geglaubt. Und was sagt die Bibel? Wir müssen glauben.
Richtig.
Was sagt Hebräer 11, Vers 1? Der Glaube kommt
aus dem Nichtsehen. Und doch wissen.
Genau. Genau. Mit der, wirklich mit dieser Überzeugung, auch wenn ich es noch nicht sehe, glaube ich, Jesus, dass du es schon längst getan hast und ich werde daran festhalten. Das
richtig
ist die
gut.
Hoffnung.
Richtig gut.
Und das macht den Glauben ja aus. Und von daher, Proklamation glaube ich sogar, kann ganz schön gefährlich werden. Mhm. Es kann sogar einen krank machen. Weil ich glaube, dass Proklamation, wenn sie falsch angewendet wird, Proklamation ist nichts Schlechtes, ne? Das will ich nicht damit sagen. Aber wenn es falsch angewendet wird, kann es sogar auf die Psyche gehen. Es kann uns wirklich belasten, es kann uns stressen, weil wir etwas aussprechen, was wir nicht sehen, was Richtig. Wir eigentlich gar nicht glauben. Mhm. Und wir leben gar nicht darin und wir belügen uns und das kann uns wirklich krank machen.
Du sagst etwas sehr, sehr Gutes. Ich habe gestern ein Beispiel dazu erlebt. Und zwar waren gestern 2 Frauen bei mir und wir haben für eine Frau gebetet. Da ging es auch um körperliche Heilung, weil es da eine ganz, ganz schwierige Situation gab. Und die Frau kam schon mit einer Haltung dahin, also in dieses Treffen, so von wegen, ja, ihr könnt ja mal beten für körperliche Heilung, aber ich weiß nicht genau und ich habe da sowieso nicht viel erlebt und ach, ich bin ja sowieso enttäuscht, mal gucken, ob überhaupt was passiert. Also sie hat praktisch die Verantwortung uns als Beterin wie übertragen und gesagt, ja, ihr könnt ja mal beten, weil ich glaube ja eh nicht. Glaube ich nicht, dass da jetzt etwas passiert. Und ich finde, das ist total schwierig, weil dann hat man irgendwie das Gefühl, dass so eine bockige Haltung, da ist so ein, ich mach das nicht mehr. Nö. Ich glaube das eh sowieso nicht mehr. Ich glaube das nicht. Und könnt ihr machen. Wenn ihr glaubt, bitteschön. Ich nicht. Und in dem Moment, also weißt du, das ist ja halt so.
Ihr hättet die Valentina sehen sollen, wie die ausgesehen hat gerade. Wie so ein bockiges Kind. Kannst du es nochmal machen? Ich mache mal eben einen Screenshot.
Ja, weißt du, das ist halt so, ich finde, daran merkt man irgendwie, also wenn man selber in dem Moment schon total enttäuscht ist und sagt, ich glaube dem nicht mehr. Und,
genau.
Und ich glaube, was ganz wichtig ist, es geht dann nicht um das, ich proklamiere jetzt Heilung in mein Leben. Heilung hat so viele Facetten. Es ist so vielfältig und Heilung ist nicht nur körperlich, sie ist auch seelisch. Die hat auch verschiedene Aspekte.
Gehend von innen.
Immer. Und ich sag mal so, also Gott hat nicht die Absicht, uns zu knechten und uns zu strafen. Er hat Jesus gegeben, damit wir wiederhergestellt sind. Liebt er Heilung auf jeden Fall. Gibt es aber auf der Erde auch ganz viel Mist und Dinge, die uns irgendwie knechten, auch auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und dann denke ich so, also wenn diese Person da vor dir sitzt und sagt, ja, kannst ja mal beten, ich weiß nicht, ob das irgendwie wirkt, in dem Moment ist dein Innerstes gar nicht offen. Das heißt, du kannst beten und ringen, in der Gnade Gottes kann vielleicht etwas passieren.
Das Herz ist verschlossen.
Aber das Herz ist verhärtet und verschlossen. Wie soll denn dieses Gebet durchdringen?
Genau, und man kann ihr das gar nicht verübeln, also man will sie auch hier gar nicht schlecht machen, diese Person, sondern im Endeffekt kann es ja uns jeden betreffen, dass wir einfach so enttäuscht schon sind, von Gott auch vielleicht. Wir haben vielleicht so lange schon gebetet, wir quälen uns so sehr mit dieser Krankheit und es passiert einfach nichts. Und dass man irgendwann mal sagt, so ich schließe jetzt hier ab, ja, ich nehme das noch in Anspruch, das Gebet. Kann sein, das macht ihr mal, ne? Aber die innere Haltung, es ist verschlossen und es kann gar nicht durchfließen,
genau,
wenn da einfach ein bockiges Kind wirklich geistig vor einem sitzt.
Mhm.
Ja. Das ist schwer.
Genau. Und dann wird erwartet, ja, also vielen Dank für das Gebet, da bin ich mal gespannt. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt.
Was, ja, wenn es nicht klappt, bist du schuld.
Das ist der Punkt.
Ja, die Beter haben nicht genug geglaubt. Die Beter haben nicht richtig gebetet. Und deswegen, was wir immer wieder sagen, schaut in euer Herz hinein. Genau. Was glaubst du wirklich? Und das ist doch nicht schlimm, das einfach zuzugeben. Nee, das glaube ich einfach nicht, weil das ist der erste Schritt zur Heilung.
Amen.
Indem man sagt, okay, ja, ich wünschte mir, wenn ich das proklamiere, dass ich das wirklich glaube, aber es funktioniert nicht. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich das gar nicht. Mein Herz ist nicht davon überzeugt. Und dann müssten wir an der Herzenshaltung arbeiten.
Amen.
Und das ist der nächste Schritt. Und das ist ja schon mal der erste Schritt zu sagen, okay, es funktioniert nicht, weil ich nicht glaube.
Ja, das ist der Punkt.
Und das, aber da ist auch wieder die Scham.
Richtig, da ist wieder die Scham. Und deswegen hilft auch nicht die Proklamation, ja, weißt du? Wenn du dann sagst, so ja, dann aber also jetzt hole ich mir aber die Wahrheit,
genau,
ins Leben. Jetzt will ich aber die Heilung haben, du. Hör mal, jetzt haben wir da mal.
Genau, und das meine ich halt, dass es halt auch sehr gefährlich werden kann, wenn man halt sich so daran festbeißt, aber im Inneren, im Herzen sagt, null Veränderung, ist keine Einsicht, dass das Herz verhärtet ist, dass man erstmal daran arbeiten sollte. Und wirklich ein guter Tipp, gar nicht mehr auf das Problem zu schauen, sondern erstmal zu Jesus zu gehen und ihn überhaupt zu fragen, was ist eigentlich wirklich das Problem?
Wow, das ist, ja.
Und das ist so heilsam und ich, zu 100% Heilung geschieht im Inneren und geht nach außen. Es wird sichtbar, aber erst geschieht es im Inneren. Und deswegen proklamieren können wir, wir proklamieren Bibelverse, die richtigen Dinge, glauben wir zumindest. Aber dann kommt eine Herausforderung zum Beispiel und unsere Reaktion, was ist sie? Angst, Zweifel, Furcht. Und daran erkennen wir, das zeigt uns, mein Herz hat es gar nicht wirklich geglaubt. Das ist so, also unsere Reaktion zeigt unsere Herzenshaltung. Bitte notieren, irgendwo in deinem Notizheftchen oder auf deinem Handy oder irgendwo in der Bibel. Deine Reaktion zeigt deine Herzenshaltung. Und wie oft habe ich mich selbst geprüft und bin erschrocken gewesen, dass mein Herz gar nicht bereit war, das zu glauben, weil meine Reaktion es einfach gezeigt hat.
Genau.
Ein Beispiel, ich kann sagen, Gott ist mein Versorger. Aber dann kommt eine Rechnung und vielleicht kommt sofort bei dir eine Angst hoch. Und diese Reaktion, das zeigt, was du wirklich glaubst, was in deinem Herzen wirklich ist. Und die Frage ist nicht, was sage ich, was spreche ich da aus, also was proklamiere ich, sondern wie reagiere ich auf das, was geschieht, auf meine Herausforderung. Und diese Reaktion ist wirklich der Beweis unseres Herzens. Und das Herz glaubt erst dann wirklich, wenn Gedanken und Gefühle übereinkommen.
Mhm.
Das ist echt so ein schöner Punkt.
Sehr schön.
Und das nennt man Kohärenz.
Ja.
Das ist das, worüber auch der Reinhard Hitler schreibt. Das, ich habe auch ein anderes Buch darüber gelesen, war kein Christ, hat über Herzkohärenz, es ging sehr viel um das Gehirn und das Herz.
Ja.
Und wie das verbunden ist, schon vor Jahren gelesen und da hat er genau darüber gesprochen. Es ging einfach gut oder einfach zu erklären. Er war selbst derjenige, der darin geforscht hat und dann wurde er aber selbst zu einem guten Beispiel. Er wurde angeschlossen und es ging darum, er wurde halt, bestimmte Fragen wurden ihm gestellt und es wurde einfach gemessen, wie reagiert sein Herz?
Mhm.
Schlägt es stark, schnell oder ist es normal, der Schlag? Und ihm wurden mehrere Fragen gestellt und dann war die Frage, er sollte eine Matheaufgabe lösen. Das weiß ich noch ganz genau und er sagte, er kann richtig gut Mathe, aber weil die Menschen um ihn herum saßen und ihn beobachtet haben, kam ein Druck im Inneren und das erzeugte Stress in ihm und das Herz fing an zu schlagen und es gab keine Kohärenz. Und dann war das so spannend als nächstes und das fand ich als Christin so genial. Dann sagte er, die nächste Aufgabe war, denk an etwas Schönes.
Mhm.
Das war's. Da habe ich damals noch mein Buch Schönheit liegt im Auge des Betrachters geschrieben und das Buch habe ich dazu gelesen. Ich habe das sogar kurz erwähnt in dem Buch.
Mhm.
Und er sollte nur an etwas Schönes denken. Und er hat sich gedacht, das wird doch niemals funktionieren. Und dann hat er an etwas Schönes gedacht, einfach irgendeine Vorstellung, Augen zugemacht, irgendwas vorgestellt und plötzlich Herzkohärenz, plötzlich ganz entspannter Blutdruck, der Puls, alles ist in Einklang, das Herz schlägt so, wie es schlagen sollte, ne? Perfekt. Mhm. Interessant, oder?
Heftig, heftig. Ich würde dem gerne noch was hinzufügen. Und ich habe dazu auch noch eine weitere Studie gelesen, dass Leute genau das auch mit dieser Herzkohärenz geprüft haben, wenn sie entweder Christen oder auch Nicht-Christen einfach die Bibel haben vorgelesen. Wenn die Bibel vorgelesen wurde. Was das auf Herzebene, aber auch grundsätzlich Puls und Frequenz, auch Grand, was mit den Hirnströmungen passiert, in dem Moment, wo du einfach das Wort Gottes liest, passiert genau das, was du sagst. In dem Moment beruhigt sich das, da kommen die Dinge wie in Einklang und dann denkst du dir so, hä, wie jetzt? Selbst bei Nichtchristen, die einfach so die Bibel vorgelesen bekommen haben, hat sich etwas wie beruhigt und eingeordnet und du denkst so, warte mal, ist das jetzt, ist etwas Geistliches, ist etwas Übernatürliches, das kannst du nicht in dem Moment einfach nur mit Materie oder mit Wissenschaft belegen.
Gänsehaut.
Es ist krass, ne, weil die Bibel einfach wirkt und ähnlich ist das bei Lobpreis, das habe ich genauso gelesen. Du hörst Lobpreis, wenn jemand singt zur Ehre Gottes ein Lied, was ihn verherrlicht. In dem Moment macht das etwas mit dem Menschen.
Sein Wort, ja.
Es ist so.
Es durchdringt Mark und Bein.
Ja.
Genau, es geht so tief bis ins Herz und es verändert. Obwohl, ich kriege so Gänsehaut, weil es einfach die Wahrheit ist. Das ist einfach wahr. Und Menschen, die beten, Menschen, die Bibel lesen, Menschen, die Lobpreis machen, je mehr du davon machst, umso mehr wirst du gesund, umso mehr kommst du in Heilung, umso mehr wirst du frei, umso mehr wirst du ruhig. Und jeder Stress, jede Angst, jede Sorge muss weichen. Es hat gar keinen Raum, wenn Gott spricht. Mhm.
Voll gut.
Es muss sich beugen, dem Wort Gottes, ganz einfach.
Würdest du denn sagen, dass so, gerade bei dem, was du jetzt gerade zum Ende gesagt hast, würdest du denn sagen, weil wir ja heutzutage so eine Stressgesellschaft sind, so alles ist in Hektik und Stress und Eile, würdest du sagen, auch gerade so unter uns Christen, dass eigentlich zu erkennen ist, dass man vielleicht wenig Bibel liest oder Lobpreis macht oder betet und dieser Stresspegel deswegen so angestiegen ist? Was ist so deine Beobachtung? Was würdest du so sagen?
Ich würde Jein sagen. Mhm. Auf der einen Seite ja. Ich glaube aber trotzdem, dass natürlich auch zum Beispiel ein Lobpreiser, der macht ja auch Lobpreis regelmäßig in der Gemeinde oder wird gebucht, wie auch immer. Und der kann ja auch Stress haben.
Ja.
Heißt ja nicht, dass er keinen Stress hat. Ich glaube, jein, ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, es ist einmal natürlich, wie viel Raum gibst du dem, aber auch wieder die Herzenseinstellung. Was glaube ich? Mhm. Ist Gott wirklich mein Versorger? Oder glaube ich das nur, wenn ich Lobpreis mache? Dann spreche ich das aus, dann proklamiere ich das, aber dann höre ich auf mit dem Lobpreis, dann ist mein Alltag wieder da, kommt die nächste Rechnung, was auch immer, und plötzlich kommt der Stress. Weißt du, wie ich das meine?
Absolut.
Ich glaube, das ist beides.
Absolut.
Ja, das Wort Gottes, definitiv, da passiert sehr viel. Da ist wirklich diese Herzkohärenz, da kommen wir in Einklang. Mhm. Aber gleichzeitig auch, trotzdem, das Herz ist wichtig.
Sehr gut, voll. Bin total bei dir.
Ja.
Ich würde gerne einen Aspekt, wenn das noch okay ist, würde ich gerne hinzufügen, der mir eingefallen ist. Vielleicht einmal zu der Gegenüberstellung, was wir ganz am Anfang hatten zum Thema Proklamation, gibt es ja heutzutage auch Dinge, die nennt man Manifestation, wo du dir Dinge ins Leben manifestierst. Das hört man ja heutzutage bei Menschen so außerhalb, ja, dann habe ich mir dies und das ins Leben manifestiert. Dann habe ich dies und das einfach ausgesprochen und in mein Leben geholt. Und oft berichten Menschen auch dann von wahrheitsgetreuen Dingen, die sie sich dann gewünscht haben und sich ins Leben manifestiert haben.
Ja.
Und jetzt ist es da.
Ja.
Die Frage ist, aus welcher Quelle holst du dir dieses Etwas in dein Leben? Weil auch manifestieren hat, und das will ich auch nochmal platzieren, da hat, also es hat einen esoterischen Ansatz auch, weil du in diesen Momenten, also manifestieren hat auch eine geistliche Ebene, weil du sprichst ja etwas aus, ne? Du schleppst ja nicht das Möbelstück jetzt dahin oder du fährst ja jetzt nicht und sagst, so, jetzt kaufe ich mir dieses Auto. Wenn du etwas ins Leben manifestierst, sagst du, okay, ich spreche es mit Worten aus. Das heißt, es kommt ja zu dir. Ne? Manifestieren sagt ja, soll ja zu dir kommen. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr schwierig in diesen Momenten, weil unsere Worte so viel Macht haben, geht es darum, was holst du dir ins Leben und wie viel kostet es dann im Endeffekt? Nicht im ersten Moment von wegen, jetzt habe ich mir Reichtum ins Leben manifestiert, sondern was sind die Folgen aus so einem Lebensstil?
Ja, ich glaube, wenn man da noch etwas unwissend ist, dann kann man sehr schnell sagen, ja, dann ist ja christliche Meditation das gleiche wie die esoterische Meditation. Dann ist ja Proklamation so ähnlich, wie ich manifestiere mir etwas. Mhm. Ne? Das klingt sehr ähnlich. Und ich glaube, ja, es gibt eine Ähnlichkeit, indem man sagt, natürlich hat der Teufel nichts Eigenes erfunden. Ja, der macht nach. So. Und das ist, er ist ja kein Schöpfer. Und deswegen nutzt er halt die Möglichkeiten, die Gott einfach geschaffen hat. Er benutzt genau diese Dinge. Und von daher, ja, natürlich benutzt er das. Und ja, es funktioniert. Warum? Weil der Mensch glaubt.
Das ist der Punkt.
Es funktioniert nicht immer. Aber der Punkt ist, es ist der Glaube, der ist entscheidend. Und man sieht auch, wenn ein Nicht-Christ in der Esoterik ist und sich etwas manifestiert, hat es einen...
Es hat eine Auswirkung, es hat einen Einfluss auch.
Hat es einen Einfluss. Punkt. Jetzt habe ich den Satz zu Ende gesprochen. Ja, glaube ich schon. Und auf der anderen Seite habe ich auch gerade so gedacht, wo du das so erzählt hast. Ich denke sofort an Jesus und an die Versuchung in der Wüste, weil auf der einen Seite können wir uns was manifestieren und es funktioniert. Auf der anderen Seite so große Dinge, so Reichtum, was auch immer. Ich wünsche mir, keine Ahnung, das und das Auto und dies und so viel Geld auf dem Konto und keine Ahnung was. Ich glaube auch, dass wir damit einer Kraft uns verbinden, die definitiv teuflisch ist, auch wenn sie nicht danach aussieht. Auch weiße Magie ist genau das gleiche wie schwarze Magie. Mhm. Es kommt aus der einen und derselben Quelle und nicht von Gott. Mhm. Das ist Fakt. Ja. Und ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel mit Satan und der Versuchung von Jesus in der Wüste, weil diese Versuchung, wenn man sich die anschaut, bete mich an.
Richtig.
Und ich gebe dir alle Reichtümer dieser Welt. Und indem du glaubst, da gibt es das Universum. Und du kannst manifestieren und du kannst dies und das dir wünschen und ein Moodboard dir erstellen, keine Ahnung was. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich ein Moodboard erstellt. Aber es kommt auf die Quelle einfach an. Ne? Und wenn du, glaube ich, an dieser Quelle anzapfst, können diese Dinge passieren, so wie es auch bei Jesus passiert hätte können, hätte er ja gesagt. Und ich glaube, dass wir alle diese Versuchung, die er erlebt hat, dass wir alle diese Versuchung immer wieder widerstehen müssen.
Und es geht um den Glauben. Wir stehen
immer wieder vor diesen Versuchungen.
Voll. Und es geht um den Glauben. Also glaube ich denn, dass Gott gut, dass er es gut mit mir meint? Oder glaube ich, dass er mir etwas vorenthält? So von wegen, ja, wenn ich dann doch irgendwie etwas persönlich selber muss ich Herr meiner Lage werden und etwas in mein Leben manifestieren, damit ich es besser habe? Glaube ich denn, dass ich einen Versorger habe, wie du das auch vorhin gesagt hast, der für mich sorgt, egal in welcher Situation ich bin und wo es jetzt nicht unbedingt nur darum geht, ja, ich will Reichtum dies, das und jenes haben, sondern glaube ich an einen guten Gott, der gute Gedanken hat über mich? Mhm. Das ist die entscheidende Sache. Also was glaubt mein Herz, wenn es um Proklamation, wenn es um Manifestation bei manchen Leuten geht? Also woran glaubt mein Herz?
Das ist es. Und da bleiben wir stehen. Das ist eine sehr gute Frage. Jeder kann sich das sehr gerne stellen. Was glaubt mein Herz? Und das Thema Proklamation, ich glaube, wir sind da noch nicht zu Ende. Ich glaube, das noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so viel. Aber das würden wir in der nächsten Podcast-Folge angehen. Aber jetzt machen wir erstmal Cut und sagen gute Nacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.